Um 11.36 Uhr bebte Amerika. Donald Trump ist US-Präsident. Was der Wahlsieg bedeutet, erfahren Sie bei Auf 1. Amerikanist und Propagandaforscher Jonas Tögl sagt exklusiv bei Auf 1. Was wir denken und fühlen, möchte man vollständig kontrollieren. Und Bromberg-Koalition gescheitert. CDU, BSW und SPD beenden Gespräche in Sachsen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Der 47. Präsident der USA heißt Donald J. Trump. Der 78-jährige Republikaner lag bei Redaktionsschluss mit 276 Wahlmännerstimmen uneinholbar in Führung. Seine Gegenkandidatin, die bisherige Vizepräsidentin Kamala Harris, lag mit 223 Wahlmännern deutlich hinten. Vertreter von dritten Parteien blieben erwartungsgemäß ohne Bedeutung für den Ausgang der Wahl. Gleichzeitig konnten die Republikaner auch bei der Teilwahl des Senats eine Mehrheit erringen. Die Partei verfügt im Oberhaus des Parlaments künftig über mindestens 52 Abgeordnete. Die Demokraten lagen am Nachmittag bei 42 Mandaten. Im Repräsentantenhaus, das vollständig neu bestimmt wurde, kamen die Republikaner bei Redaktionsschluss auf 203 und die Demokraten auf 181 Sitze. Weitere 51 Mandate waren noch nicht vergeben. Erste Reaktionen auf den Ausgang der Wahl kamen aus westlichen Ländern, aber auch aus Moskau. Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, schrieb bei Telegram, Zitat, Halleluja. Trump selbst versprach in einer ersten Dankesrede so wörtlich Heilung für sein Land, das dringend Hilfe brauche. Der Politiker ist erst der zweite frühere US-Präsident, dem nach seiner Abwahl die Rückkehr ins Weiße Haus gelingt. Nach Grover Cleveland im 19. Jahrhundert. Zugeschaltet aus unserem zweiten Studio ist mir jetzt auf einen Chefredakteur Stefan Magnet, der dort seit gestern Abend die Stellung hält. Stefan, auch unter unseren Zusehern ist man über den Wahlsieg von Donald Trump geteilter Meinung. Wie stehst du zum Trump-Sieg?
Heute können wir auf alle Fälle schon eine erste Zwischenbilanz ziehen. Der Sieg Donald Trumps bei den US-Wahlen ist in jedem Fall ein Sieg gegen das geeinte Establishment, gegen die Medienübermacht in den USA. Dort haben sich alle eingehängt, von den Hollywood-Stars über die Musikindustrie, über die Mainstream-Medien, über Silicon Valley, die Google-Übermacht. Sie alle konnten nicht verhindern, dass die Amerikaner entgegen deren Empfehlung gewählt haben. Nämlich sie haben Donald Trump, den Dämonen, gewählt. Man hat ihn mit Hitler verglichen. Es gab eine unglaubliche Kampagne mit über 5000 Medienberichten in den letzten Wochen, die Donald Trump mit Adolf Hitler verglichen haben. All das hat nichts genützt und das ist ein großartiges Signal, dass sich die Menschen nicht mehr von den Moralaposteln, von der Unterhaltungsindustrie, von den Mainstream-Medien Gehirn waschen lassen.
Und was das Wahlergebnis nun für Europa bedeutet, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Stefan Magnet unter www.auf1.tv. Während das Ergebnis der US-Wahlen für Anhänger von Donald Trump ein Grund zur Freude ist, erwarten dessen Gegner den Weltuntergang. Als einer der wichtigsten Unterstützer des künftigen US-Präsidenten gehört Elon Musk sicher in die erste Kategorie. Der reichste Mann der Welt kommentierte auf dessen Plattform X den Wahlsieg des Republikaners mit einer humorvollen Fotomontage. Diese zeigt Musk dabei, wie er persönlich seinen Laptop in das Weiße Haus trägt. Grund zur Freude hat auch der durch Impfkritik bekannt gewordene US-Politiker Robert F. Kennedy Jr., der möglicherweise der nächste Gesundheitsminister der USA werden könnte. In Anlehnung an Trumps Wahlmotto MAGA kommentiert er wörtlich »Let's make America healthy again«. Zu Deutsch, lasst uns Amerika wieder gesund machen. Im linksliberalen Lager hingegen herrscht geradezu Panik. Die österreichische Linksextremistin Natascha Strobel kommentierte schlicht, Zitat, Willkommen im Faschismus USA. Währenddessen konnte die Taz-Redakteurin Barbara Junge das Wahlergebnis der vergangenen Nacht offenbar nicht nüchtern ertragen. Auf X zitierte sie ihr Arbeitgeber mit den Worten, also ich bin bei Rotwein gerade. Auch im politischen Berlin wurden die Wahlen in den USA intensiv verfolgt. Welche Auswirkungen die Rückkehr von Donald Trump für Deutschland haben könnte, kommentiert Martin Müller-Mertens.
Hier im politischen Berlin herrschte am Mittwoch Schweigen oder besser gesagt eine Art Schockstarre. Denn auch wenn Bundeskanzler Olaf Scholz die Kontenance wahrte und Donald Trump zu seiner Wahl gratulierte, so ist doch den politischen und medialen Transmissionsriemen der Globalisten in der deutschen Hauptstadt klar, die Rückkehr von Donald Trump, sie ist eine schwere Niederlage für den Great Reset, für die Transformation, für den großen Plan. Und das weniger wegen seiner tatsächlichen Politik, die wir noch nicht kennen. Angekündigt hat er jedenfalls, Amerika wieder groß zu machen und nicht etwa Deutschland souverän oder Österreich handlungsfähig, gar Europa als eigenständigen Akteur zuzulassen. Nein, die Wiederwahl von Donald Trump ist aus einem anderen Grund ein Schock für die Funktionseliten in Berlin, aber auch in Wien und Brüssel. Denn die Entscheidung der Amerikaner, Trump zu wählen, ist der Ausdruck eines Unbehagens, ist das Äußere, das an der Wahlurne gegebene Zeichen. Wir wollen die bisherige Politik des Establishments nicht mehr unterstützen. Und das weiß man in politischen Washington, aber natürlich auch hier in Berlin, im Kanzleramt, in der Zentrale der Grünen und in den vielen NGOs, die hier im Regierungsviertel verteilt sind. Man weiß, dass das Zeichen aus Amerika bedeutet, es kann eine Veränderung, es kann einen Aufbruch geben, wenn der Souverän, wenn der Volk das eben will. Und wahrscheinlich ist es sogar das Signal, dass die Ampelkoalition in dieser Woche dann eben doch nicht zerbricht, weil sie Angst haben vor den Neuwahlen. Wie sie sich nun entwickeln, wie sie reagieren auf dieses Zeichen aus den USA, das werden wir in den kommenden Tagen sehen. Zu befürchten steht aber, dass sie eine neue Front im Inneren eröffnen, um von der Niederlage im Äußeren abzulenken. Und erste Stimmen in den Systemmedien, die weisen auch darauf hin, dass beispielsweise alternative Medien schuld sind an der Entwicklung in den USA. Dass man vielleicht eine neue Anti-Rechts-Kampagne starten muss, dass man die Repression erhöhen muss, um Entwicklungen wie in den Vereinigten Staaten zu verhindern. Der Wahlsieg von Donald Trump, der bedeutet hier in Deutschland also einerseits eine Unterstützung für einen Aufbruch hin zu Veränderungen, andererseits aber auch die Gefahr einer innenpolitischen Verknöcherung, einer erneuten Repressionswelle.
Der Wahlsieg von Donald Trump markiert nicht nur eine neue politische Ära in den USA. Auch ist er ein schwerer Schlag gegen die Glaubwürdigkeit der Systemmedien hierzulande. Denn beinahe alle öffentlich-rechtlichen Journalisten und vermeintlichen Experten waren sich in den letzten Wochen einig. Kamala Harris würde die erste weibliche Präsidentin der USA werden. Nun kam alles anders und der Schuldige ist schnell gefunden. Es sind die alternativen Medien. So zumindest Theresa Eder von der Heinrich-Böll-Stiftung im heutigen Ö1-Sonderjournal, die wörtlich von einem rechtsextremen Mediensystem in den USA sprach, das Trump zum Sieg verholfen haben soll. Doch hören Sie am besten selbst.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass hier in den USA wirklich ein sozusagen rechtsextremes Mediensystem aufgebaut wurde von Donald Trump und der Republikanischen Partei, das auch weitgehend unabhängig von traditionellen Medien einfach agiert und wo die Leute in ihren Bubbles sind und die einzige Information, unter Anführungszeichen, die sie bekommen, ist von diesen rechtsextremen Medien.
Auch im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen konnte man die Ereignisse der vergangenen Nacht nur schwer verdauen. Moderator Klaus Kleber sprach noch während der ZDF-Live-Sendung zur Wahl etwa vom, Zitat, Sieg der ständigen, wiederholten Lüge und zog dabei ein fragwürdiges Fazit.
Und natürlich wird es noch einiges zu analysieren geben. Was ist für dich, Klaus, nach dieser ganzen durchgemachten Nacht jetzt das wichtigste Fazit?
Diese Nacht, glaube ich, markiert den Sieg der ständig wiederholten Lüge und der wirren Versprechungen, wenn man die Reden von Trump in den letzten Wochen sich ab und zu mal in voller Länge angetan hat, kann man das merken. Ein Sieg solcher Auswüchse über Vernunft und Tradition. Und wir werden mit diesen Konsequenzen dann zu kämpfen haben. Diese Feier heute Abend ist, glaube ich, nicht eine Feier für Europa oder für Deutschland.
Das weckt Erinnerungen an die jüngsten Wahlen in Sachsen. Auch bei der US-Wahl erschwerte ein Softwarefehler das Auszählen der Stimmen und das ausgerechnet im entscheidenden Swing State Pennsylvania. Im dortigen Cambria County soll ein Problem mit der Software das Scannen der Wahlzettel vorübergehend verhindert haben. Erhebliche Verzögerungen vor den Wahllokalen waren die Folge. Erst durch das juristische Einschreiten des Vorsitzenden der Republikaner Michael Watley wurden die Öffnungszeiten der Wahllokale um 2 Stunden verlängert. Zudem wurde angeordnet, dass die Stimmen noch während der Nacht ausgezählt werden. Ursprünglich wollte das Wahlkomitee die Stimmen erst am darauffolgenden Morgen weiter auszählen. Trump hat die Wahlen in Pennsylvania jedenfalls klar gewonnen. Bereits während der Auszählung schrieb er in den sozialen Medien, Zitat, "Too big to rig", also zu groß, um manipuliert zu werden. In Sachsen hatte ein Softwarefehler bei der Auswertung der Stimmen die AfD einen entscheidenden Sitz und damit die Sperrminorität im Landesparlament gekostet. Donald Trump hat die Wahlen zwar gewonnen, doch wird er tatsächlich etwas ändern? Immerhin waren einige Beobachter von seiner ersten Amtszeit durchaus enttäuscht. Der amerikanische Schriftsteller und Politanalyst Scott Greer glaubt jedoch, dass Trump nach diesem Wahlsieg mehr erreichen wird. Denn im Vergleich zu seiner ersten Präsidentschaft gäbe es einige relevante Unterschiede, wie er im Gespräch mit Auf 1 erläutert.
Ich glaube, dass er viel besser sein wird und mehr erreichen kann. Erstens, die Republikanische Partei steht geschlossener hinter ihm als 2017, als er zum ersten Mal ins Amt kam. Damals gab es viele Republikaner, die keine Trump-Anhänger waren und seine Agenda nicht mittragen wollten. Trump hat viel mehr Macht über die Partei als bei seinem ersten Amtsantritt. Und sie sind nun auch ideologisch mehr auf seiner Seite. Also wird er die Republikanische Partei besser im Griff haben. Er hat auch eine bessere Agenda, die er umsetzen will. Und ich denke wirklich, dass er in der Einwanderungsfrage, wie er versprochen hat, eine Menge erreichen wird. Ich meine, verglichen mit dem, was Kamala tun würde, wenn sie ins Amt käme, werden sie das Problem der illegalen Einwanderung deutlich reduzieren. Sie werden sehen, dass einen starken Anstieg der Abschiebungen sehen. Wie viele werden wir sehen? Aber ich denke, es ist realistisch, dass sie 1 Million illegale Einwanderer pro Jahr abschieben könnten. Das ist mindestens 10-mal mehr, als sie jetzt abschieben. Denn sie deportieren, glaube ich, weniger als 100.000. Vielleicht sind es im Moment sogar weniger als 50.000. Ich müsste die Zahlen nachprüfen, aber wenn sie 1 Million illegale Einwanderer pro Jahr abschieben, ist das auch eine Botschaft an andere illegale Einwanderer, die nicht abgeschoben werden, dass es an der Zeit ist, das Land zu verlassen, denn sie werden lieber freiwillig gehen wollen, als dass ein Bus sie zurück nach Guatemala oder sonst wohin bringt.
Warum Scott Greer nicht an einen Bürgerkrieg in den USA glaubt, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Bei einem Krieg stellt sich fast jeder 2 Streitparteien vor, die sich mit Waffen auf einem Schlachtfeld bekämpfen. Ein wichtiger Kriegsschauplatz ist hingegen bereits der Mensch selbst. Da ist sich der Amerikanist und Propagandaforscher Dr. Jonas Tögel sicher. Die kognitive Kriegsführung ist eine mächtige Waffe, die längst nicht nur gegen verfeindete Staaten eingesetzt wird. Was sich dahinter verbirgt und wie damit unsere Gedanken und Gefühle kontrolliert werden, erklärt Dr. Jonas Zögel im Interview mit auf 1.
Sie haben das Thema Ihrer Forschung bereits ins Gespräch gebracht, die kognitive Kriegsführung. Ich frage Sie einmal vorab, Sie haben in Ihrem Vortrag die Definition von Marie-Pierre Raymond benutzt, kognitive Kriegsführung, dass die fortschrittlichste Form der Manipulation sei. Einmal für unsere Zuschauer, die vielleicht kognitive Kriegsführung zum ersten Mal hören. Lässt sich das in wenigen Sätzen definieren?
Also ich bin ja Propagandaforscher und wenn ich über Propaganda spreche, dann komme ich eigentlich an der kognitiven Kriegsführung gar nicht vorbei, weil sozusagen die zugespitzteste, die fortschrittlichste Form von Propaganda, von Manipulation ist. Und wenn man sich es besser vorstellen möchte, dann sagt man, es ist ein Überbegriff. Es ist ein Überbegriff für Informationskriegsführung, für psychologische Kriegsführung, für psychologische Operationen, für Kriegspropaganda. Alles das, was es schon gibt, wird hier in der kognitiven Kriegsführung gebündelt. Und in dem Fall ist es eben ein offizielles Programm der NATO, das seit 2020 oder 2021 vorangetrieben wird. Es gibt Publikationen dazu, das Ganze ist öffentlich zugänglich und so stehen wir eigentlich vor einem hochmodernen militärischen Programm, das sagt, der Mensch, die Gedanken und Gefühle des Menschen, die rücken jetzt zunehmend ins Zentrum von einer neuen Kriegsführung. Hier wird mit Softpower-Techniken gearbeitet, man möchte an das Unbewusste ran und man sagt eigentlich, was wir denken, was wir fühlen, das möchte man möglichst vollständig kontrollieren können, man möchte den Menschen hacken können. Das sind so die extremen Aussagen, die da getroffen werden.
Das vollständige Interview zur Manipulation der Massen sehen Sie unter www.auf1.tv. Die Sondierungsgespräche zwischen der CDU, dem BSW und der SPD in Sachsen sind gescheitert. Nach Angaben des BSW haben sich die drei Parteien bei den Themen Frieden, Einwanderung und Finanzen nicht einigen können. Sofern die Union alle bisher errichteten Brandmauern beibehält, kommt damit nur noch eine Minderheitsregierung in Betracht. Allerdings wurde gestern bereits bekannt, dass der Chef der sächsischen Christdemokraten, Michael Kretschmer, sich hinter verschlossenen Türen mit dem Vorsitzenden der AfD Sachsen, Jörg Urban, getroffen hat. Im Schatten der US-Wahl wurde der ehemalige österreichische Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP gestern vorläufig zum neuen EU-Migrationskommissar erklärt. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit fiel äußerst knapp aus. Gegenüber auf 1 hat die FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger geschildert, wie sich Brunner im Hearing inhaltlich positioniert hat und wie er zum umstrittenen Asyl- und Migrationspakt der EU steht.
Magnus Brunner hat sich da klar und deutlich positioniert, dass er den für gelungen hält, für eine großartige Errungenschaft und dass es jetzt ihm darum geht, den so schnell wie möglich auch umzusetzen. Er hat auch wortwörtlich gesagt, dass die Migration gemanagt werden muss. Also auch da nicht, es geht ihm nicht darum, die Migration zu verhindern. Er hat auch in dem Zusammenhang immer wieder betreffend Grenzschutz, wo einige natürlich auch konservative rechte Parteien nachgefragt haben, wie er denn gedenkt, die Grenzen zu schützen, hat er im Wesentlichen, ist er ausgewichen und hat von Menschenrechten der illegalen Migranten geschwafelt. Das war ihm offenbar ein großes Anliegen. Das Heimatrecht der Europäer hat er dabei mit überhaupt keinem Wort erwähnt. Er hat auch klar und deutlich auf meine Frage, weil ich habe ihn gefragt, wenn er so von Menschenrechten redet und Grundrechten von denen, die zu uns kommen, ob es denn für ihn irgendeinen Deckel geben soll, eine Obergrenze, ein gesellschaftliches oder auch finanzielles zu viel, hat er auch klar verneint und hat dann mir vorgeworfen, im Gegenzug nur, dass ich die Grundrechte und Menschenrechte wohl nicht in Frage stellen möchte. Also da merkt man, er hat sich die Floskeln der Europäischen Union schon gut eingeprägt und hat sich auch schon gut angepasst. Jetzt ÖVP-Sprecher aus dem Wahlkampf sozusagen wieder abgegeben.
Wie Petra Steger die Folgen des Sieges von Donald Trump für die Politik der Europäischen Union einschätzt, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Jetzt will Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius die gesamte deutsche Jugend für den Kriegsfall erfassen. Eine entsprechende Gesetzesvorlage hat die Ampelkoalition heute gebilligt. Demnach sollen in Zukunft alle jungen Männer einen digitalen Fragebogen zu ihrer Wehrfähigkeit und Wehrbereitschaft ausfüllen müssen, sobald sie volljährig werden. Und auch Frauen geraten in das Visier der Kriegstreiber, auch wenn bei ihnen die Datenerfassung auf freiwilliger Basis erfolgen soll. Dass die Maßnahmen der Kriegsvorbereitung dienen, räumte das Verteidigungsministerium mittlerweile offen ein. Pistorius erklärte dazu wörtlich: Wenn es morgen zum Verteidigungsfall käme, wüssten wir nicht, wen wir einziehen könnten, weil es keine vollständige Datengrundlage gibt. In Mecklenburg-Vorpommern sollen nun auch Bibliotheken für die Queer-Ideologie eingesetzt werden. Wie genau, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern hat rund 110.000 Euro in die Förderung von LGBTQ-Projekten und Veranstaltungen investiert. Wie eine Anfrage der AfD-Fraktion ergab, erfolgten die Zahlungen im Rahmen des Kulturförder-Sonderprogramms Queere Vielfalt in Bibliotheken und der Soziokultur. Mit dem Geld wurden unter anderem Medien zum Thema Queere Vielfalt angeschafft. Gleichzeitig wird dem Bundesland für die nächsten Jahre ein Haushaltsdefizit in Höhe von 4,3 Milliarden Euro vorausgesagt. Im Bad Saarower Ortsteil Petersdorf in Brandenburg sollen fast so viele Asylanten angesiedelt werden, als die Gemeinde Einwohner hat. Nach Berichten der BZ sollen dort in Wohncontainern 200 vermeintliche Flüchtlinge untergebracht werden. Diese kommen noch zu den 300 Einwanderern dazu, die bereits jetzt in einer ehemaligen NVA-Kaserne untergebracht sind. Petersdorf hat insgesamt nur 596 Einwohner. Diese wurden nach Angaben des Ortsvorstehers im Vorfeld nicht über die Maßnahme informiert. Israel hat offenbar auch das letzte noch funktionsfähige Krankenhaus in Gaza bombardiert. Das örtliche Gesundheitsministerium erklärte, dass bei den Angriffen am Montag sämtliche Teile der Klinik attackiert wurden. Der Direktor des Krankenhauses wies außerdem darauf hin, dass Israel nicht vor dem Bombardement gewarnt hätte. Unabhängig überprüfen lassen sich die Aussagen allerdings nicht. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die nordkoreanische Außenministerin Cho Son-Wai im Kreml empfangen. Im Rahmen dieses Treffens erklärte sie, dass die Regierung von Kim Jong-un Russland im Ukraine-Krieg bis zu dessen Sieg unterstützen werde. Nach Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes soll Pyongyang bereits bis zu 12.000 Soldaten auf der Seite Moskaus in den Krieg entsandt haben. Das Landgericht Hamburg hat dem aus Zwangsgebühren finanzierten ZDF in Teilen untersagt, die Korrektiverzählung über Potsdam zu wiederholen. Konkret geht es dabei um die Behauptung, dass bei dem sogenannten Geheimtreffen es auch Pläne über zur millionenfachen Abschiebung von Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft gegangen sei. Bei Zuwiderhandlung droht dem ZDF ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro. Das Gericht gelangte zu der Überzeugung, dass der Sender die Geschichte von Korrektiv ungeprüft übernommen habe.
Der AfD-Bundesvorstand hat ein Parteiausschlussverfahren gegen ihre Parteikollegen angekündigt, die der mutmaßlichen Terrorgruppe Sächsische Separatisten zugeordnet werden. Das gaben die Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel nach einem außerplanmäßigen Vorstandstreffen bekannt. Zuvor hatte auch der Sächsische Landesverband den Parteiausschluss der Beschuldigten beantragt. Landeschef Jörg Urban sagt, Zitat: Der Landesvorstand musste deshalb schnell handeln und er hat schnell gehandelt. Wer sich bewaffnet, die Nähe zu tatsächlichen Neonazis sucht und separatistische Fantasien befürwortet, hat in der AfD nichts zu suchen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.